Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Judicum im Jahre 2023. Heute gibt es gleich eine ganz wichtige und auch eine häufig von euch gewünschte Folge. Und zwar mal wieder die Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung. Ich habe mich hier extra zwischen den Jahren hingesetzt, um euch im neuen Jahr mit dieser freudeerweckenden Solo-Folge zu empfangen. Jetzt werden einige von euch gleich denken, ja, die Folge hatten wir schon mal, die brauche ich nicht. Ja, stimmt, Noah und ich haben in Staffel 1, Folge 48 schon einmal die Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung besprochen. Und das ist auch tatsächlich die meistgehörte Folge von Judicum. Also es gibt wirklich keine Folge, die ihr öfter gestreamt habt. Mir ist aber bei der Folge eine Sache aufgefallen, an die ich gerne im Rahmen dieser Folge anknüpfen und die alte Folge entsprechend ergänzen will. Letztes Mal ging es nämlich um die Abgrenzung innerhalb der Versteckpreisgabe. Das ist auch ein sehr examensrelevantes Thema. Da geht es im Kern darum, dass die Beute versteckt ist und der Täter auf das Opfer einwirkt, um rauszufinden, wo die Beute eben versteckt ist. Das mutet aber einigen von euch vielleicht zu schwer verdaulich für den Anfang an, weshalb ich jetzt heute einmal die Grundlagen der Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung in einem Fall gieße, der vor allem zum Grundverständnis beitragen soll. Wenn ihr dann noch etwas komplizierteren Schnickschnack dazu haben wollt, könnt ihr euch ja im Nachhinein gerne noch Staffel 1, Folge 48 anhören. Die verlinke ich auch in der Folgenbeschreibung und die Folgen sind jetzt auch so ein bisschen als ergänzende Gegenstücke gedacht. Ganz kurz noch, bevor der Fall losgeht, noch etwas zu Grundlagen im Studium. Noah und ich sind ja Verfechter davon, dass vor allem die Grundlagen wichtig sind, um erfolgreich fürs Studium zu kommen. Deshalb haben wir euch auf unserer Website mit viel Liebe ein paar Pakete geschnürt, mit denen ihr von zu Hause aus mit Hilfe von geschriebenen Lektionen, Tests und Audiolektionen das Erlernte aus dem Studium kompakt wiederholen könnt. Wenn euch das interessiert, dann checkt mal gerne Judicum Premium über den Link in der Folgenbeschreibung ab. So, jetzt aber genug gelabert. Nach ein paar Worten von unserem Sponsor fangen wir mit dem heutigen Fall an.
Judicum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judicum.
Der 29-jährige Täter T hat schon seit geraumer Zeit Geldprobleme, die sich einfach nicht lösen lassen. Seit Monaten häuft er immer mehr Schulden an, die er mit seinem Gehalt als Kfz-Mechatroniker in absehbarer Zeit nicht zurückzahlen können wird. Deshalb rutscht er immer mehr in einen Gedankenstrom ab, der ihn nachts wach hält. Was, wenn er sich das Geld auf illegalem Wege beschafft? Ein großer Gig und seine Schuldenprobleme werden doch gelöst. Seine Hausbank scheint ihm ein gutes Ziel zu sein, die haben doch immer Geld. Zu Hause hat er noch ein altes Jagdgewehr rumliegen, da er ab und zu gerne in den Wald schießen geht. Leichtes Ding also. Um 17.15 Uhr, kurz bevor die Bank schließt, will er sich von seinen Schulden befreien. Da ist es schon dunkel und mit einer Skimaske wird ihn schon keiner erkennen. Gesagt, getan. T geht zur B-Bank, wo die Bankangestellte O gerade die letzten 15 Minuten ihrer Schicht absitzt. Mit geladenem Jagdgewehr betritt T die Bank und schreit die O an. Geld her oder es knallt. O öffnet erschrocken den Safe und gibt T ein paar tausend Euro in bar. Dabei ist sowohl der O als auch dem T bewusst, dass zum Öffnen des Safes zwar ein Schlüssel benötigt wird, O diesen Schlüssel aber gerade offen auf dem Tisch liegen hat. Normalerweise ist dieser Schlüssel noch einmal extra gesichert, O hat ihn aber schon einmal rausgeholt, da sie ihn nach dem Schließen der Filiale noch benötigen würde. O öffnet daher den Safe, da T ihn im Zweifel sowieso auch hätte öffnen können, nachdem er sie umgebracht hätte. Als T dann das Geld hat und gerade die Bank verlässt, rennt er direkt zwei Polizisten in die Hände, die dort zufälligerweise auf Streife waren und das Geschehen durch die Scheibe mitverfolgen konnten. T wird also gestellt und wir müssen nun seine Strafbarkeit begutachten, wobei wir jegliche Delikte aus dem Waffengesetz sowie Paragraphen 239a und b StGB erstmal außen vor lassen, sowie auch den Hausfriedensbruch und diese ganzen Nebendelikte, die wollen uns heute nicht so sehr interessieren. Beginnen wir also mit der Prüfung. T könnte sich hier des schweren Raubes gemäß Paragraphen 249 Absatz 1, 250 Absatz 1 Nummer 1a und Absatz 2 Nummer 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er O mit seinem Jagdgewehr bedrohte und von ihr die Herausgabe des Geldes verlangte. Ganz kurz, warum schwerer Raub? Weil hier in Betracht kommt, dass er vielleicht eine Waffe beim Raub mit sich führte bzw. diese Waffe auch verwendet haben könnte, dazu aber später mehr. Erstmal ganz kurz zum Schema des schweren Raubs überhaupt. Wir brauchen natürlich wie immer einen objektiven und einen subjektiven Tatbestand und dann die Rechtswidrigkeit und auch die Schuld. Im objektiven Tatbestand prüfen wir, ob eine fremde bewegliche Sache vorliegt und diese fremde bewegliche Sache auch weggenommen wurde. Das heißt, wir müssen eine Wegnahme prüfen und im Anschluss ein qualifiziertes Nötigungsmittel und dann noch einen Finalzusammenhang zwischen dem Einsatz des Nötigungsmittels und der Wegnahme. Im subjektiven Tatbestand brauchen wir einen Vorsatz und die Zueignungsabsicht. Beginnen wir aber ganz vorne im objektiven Tatbestand mit der fremden beweglichen Sache. Ich glaube, das ist relativ leicht. Also Geld ist ein körperlicher Gegenstand, ja, der hier auch im Eigentum der B-Bank steht und damit fremd ist, mithin eine fremde bewegliche Sache. Die muss auch weggenommen worden sein, das heißt, wir müssen die Wegnahme prüfen. Hier spielt so gut wie immer die Musik beim Raub. Wegnahme ist grundsätzlich der Bruch fremden und die Begründung 9, nicht notwendigerweise tätereigenen Gewahrsams. Erforderlich ist jetzt zunächst, dass man den ursprünglichen Gewahrsamsinhaber bestimmt. Gewahrsam ist das von einem Herrschaftswillen getragene Herrschaftsverhältnis. Hierfür kommt erstmal die O in Betracht. Ja, die O hat ja sozusagen einen Schlüssel zum Safe gehabt. Die hatte das Geld auch da, als sie es aus dem Tresor genommen hat, beziehungsweise aus dem Safe dann in der Hand. Das heißt, es kommt erstmal in Betracht, dass sie das Gewahrsam hatte. Jetzt haben wir hier aber eine Bank, die über der O als Arbeitgeber steht. Und in solchen Fällen wird eigentlich immer angenommen, dass der Bankinhaber Gewahrsamsinhaber ist. Genauso auch zum Beispiel bei einem Supermarkt. Darauf kommt es aber im Detail gar nicht an. Jedenfalls hatte der T nicht den ursprünglichen Gewahrsam und das ist das Wichtige. Spätestens als T dann aber die Bank verlassen hat, mit dem Geld in der Hand, ist die Sachherrschaft auf den T auch tatsächlich übergegangen. Der Bankinhaber konnte dann nicht mehr auf das Bargeld zugreifen, ohne zuvor die Verfügungsgewalt, das T selbst brechen zu müssen. Es hat also insoweit ein Gewahrsamswechsel stattgefunden. Das große Problem stellt sich jetzt aber bei der Frage, ob der Gewahrsamswechsel auch durch einen Bruch des Gewahrsams stattgefunden hat. Denn O hat das Geld an den T herausgegeben, er hat es sich also in dem Sinne nicht selbst genommen. Zunächst kommt deshalb in Betracht, dass O in ihrer Befugnis als Bankangestellte vielleicht mit dem Gewahrsamswechsel einverstanden war. Es könnte also ein tatbestandsausschließendes Einverständnis vorliegen, mit der Folge, dass ein Gewahrsamsbruch nicht gegeben wäre. Dagegen kann in solchen Fällen jedoch eingewendet werden, dass die Annahme eines tatbestandsausschließenden Einverständnisses dazu führen würde, dass ein Raub quasi nie einschlägig wäre, wenn das Opfer bedroht wird und infolge der Zwangswirkung der Drohung den Gewahrsamswechsel veranlasst. Unter welchen Voraussetzungen in solchen Fällen der Beteiligung des bisherigen Gewahrsamsinhabers am Gewahrsamswechsel unter einer solchen Zwangswirkung ein tatbestandsausschließendes Einverständnis anzunehmen ist, wird jetzt unterschiedlich bewertet. Dabei stellt sich konkret die Frage, anhand welcher Kriterien das Vorliegen eines Gewahrsamsbruchs im Rahmen von § 249 Absatz 1 StGB zu prüfen ist, was maßgeblich davon abhängt, wie sich der Raub gemäß § 249 Absatz 1 StGB zur räuberischen Erpressung gemäß § 253 und 255 StGB verhält. Hier ist jetzt also die Abgrenzung zwischen Raub und räuberischer Erpressung zu verorten. Zu unterscheiden ist im Wesentlichen zwischen der Exklusivitätstheorie, also der herrschenden Lehre, und der Spezialitätstheorie, also der Rechtsprechung bzw. dem BGH. Ich stehe jetzt schon einmal voran, dass die Spezialitätstheorie der herrschenden Meinung entspricht und sie deshalb auch im besten Fall zu vertreten ist, wenn es in einer Klausur auf den Streitentscheid ankommt. In einer Klausur stellt ihr das Ergebnis aber natürlich nicht voran, wie ich jetzt. Das soll nur ein bisschen helfen, dem Ganzen zu folgen. Bevor wir zu den Argumenten kommen, hilft es, sich folgende Delikte mal ins Gedächtnis zu rufen. Zunächst der Raub. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird bestraft. Danach die räuberische Erpressung, das ist ein bisschen länger. Wer einem Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird bestraft. Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drogen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben begangen, so ist der Täter gleich einem Räuber zu bestrafen. Im Hinterkopf behalten wir uns jetzt hier auch noch den Betrug, den Diebstahl und die Nötigung. Warum wir das Ganze machen und warum ich das jetzt nochmal vorgelesen habe, das wird gleich dann in der Abgrenzung klar. Jetzt kommen wir aber mal zur Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung. Zunächst könnte man die Exklusivitätstheorie vertreten. Diese führt die Abgrenzung anhand eines Vergleichs vom Verhältnis raubräuberische Erpressung zu Diebstahlbetrug durch. Denn genauso wie der Diebstahl ist der Raub ein Fremdschädigungsdelikt, während die räuberische Erpressung genauso wie der Betrug ein Selbstschädigungsdelikt ist. Wenn aber der Betrug als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal eine Vermögensverfügung verlangt, dann muss es ja die räuberische Erpressung konsequenterweise auch. Andersrum muss dann der Raub genauso wie der Diebstahl eine Wegnahme verlangen. Die Exklusivitätstheorie sieht also vor, dass sich Raub und räuberische Erpressung genauso exklusiv gegenseitig ausschließen wie Diebstahl und Betrug. Als Abgrenzungskriterium wird die innere Willensrichtung des Opfers begutachtet. Wenn das Opfer nach seiner Vorstellung keine Wahlmöglichkeit hat, der Gewahrsamswechsel also mit oder ohne Zutun des Opfers passieren wird, liegt eine Wegnahme und damit ein Raub vor. Wenn das Opfer aber weiß, dass der Täter ohne Zutun des Opfers den Gewahrsam nicht wechseln kann, zum Beispiel weil das Geld in einem Safe liegt, dessen Zahlenkombination nur das Opfer kennt, dann liegt eine Vermögensverfügung und damit eine räuberische Erpressung vor. Angewendet auf diesen Fall bedeutet das, dass wir nach der Exklusivitätstheorie hier eine Wegnahme haben. O hatte nämlich den Schlüssel zum Safe offen auf den Tisch liegen gehabt, sodass T auch die O hätte erschießen können und sich selbst das Geld hätte nehmen können im Endeffekt mit dem Schlüssel, der da offen auf dem Tisch lag. O hatte also keine Wahlmöglichkeit und folglich liegt hier nach der Exklusivitätstheorie ein Raub vor. Weiterhin könnte man aber auch die Spezialitätstheorie vertreten. Nach dieser ist für die räuberische Erpressung keine Vermögensverfügung, sondern irgendein Handeln, Dulden oder Unterlassen erforderlich. Das lässt sich damit argumentieren, dass der Wortlaut im Wesentlichen dem des Paragraphen 240 StGB, das heißt der Nötigung, entspricht. Dort steht: Wer einem Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird bestraft. Folglich lassen sich Raub und räuberische Erpressung nicht mehr scharf und exklusiv voneinander trennen, so wie es die Exklusivitätstheorie macht, sondern liegen in einem Spezialitätsverhältnis zueinander. Beziehungsweise die Wegnahme innerhalb des Raubes stellt einfach nur eine spezielle Form des Duldens der Wegnahme im Rahmen der räuberischen Erpressung dar. Und ob ein Dulden der Wegnahme und damit im Ergebnis ein Raub vorliegt, lässt sich nach der Spezialitätstheorie anhand des äußeren Erscheinungsbildes abgrenzen. Wenn objektiv betrachtet ein Geben vorliegt, haben wir eine räuberische Erpressung. Wenn objektiv betrachtet ein Nehmen vorliegt, dann ein Raub. Und hier hat O dem T das Geld, von außen betrachtet, gegeben, weshalb hier nach der Spezialitätstheorie tatsächlich eine räuberische Erpressung vorliegt. Wir kommen also zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen, weshalb hier tatsächlich ein Streitentscheid erforderlich ist. Das ist in Klausuren nicht selbstverständlich, denn oftmals kommen an dieser Stelle auch beide Theorien zum gleichen Ergebnis. Dazu aber in Staffel 1 Folge 48 mehr. Wer sich dafür interessiert, an dieser Stelle gibt es auch eine kleine Abzweigung, die man nehmen kann. Gerne nach dieser Folge nochmal in Staffel 1 Folge 48 reinhören. Da bauen wir das Ganze ein bisschen anders auf. Aber führen wir jetzt mal hier einen Streitentscheid. Gegen die Spezialitätstheorie lässt sich zunächst anführen, dass das Abstellen auf das äußere Erscheinungsbild dogmatisch nicht begründbar ist. Der Wortlaut des Paragraphen 249 Absatz 1 StGB enthält insoweit keine Hinweise und weicht auch nicht von dem des Paragraphen 242 Absatz 1 StGB ab. Beim 242 StGB vertritt der BGH aber gerade abweichend eine auf das subjektive Vorstellungsbild des Opfers abgestellte Auffassung. Auch ist fraglich, warum der Raub neben der räuberischen Erpressung überhaupt existieren sollte, wenn man der Spezialitätstheorie folgt. Es handelt sich ja nur um ein spezielles Delikt der räuberischen Erpressung. Eine adäquate Strafbarkeit ließe sich auch allein mit Paragraphen 253, 255, also der räuberischen Erpressung, erreichen. Für die Exklusivitätstheorie spricht auch, dass die strukturelle Vergleichbarkeit vom Verhältnis raubräuberischer Erpressung zu Diebstahlbetrug nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist. Gegen die Exklusivitätstheorie ist jedoch anzuführen, dass die Spezialitätstheorie eine weitaus bessere Abgrenzung und Praxisumsetzung ermöglicht. Beim Abstellen auf die innere Willensrichtung des Opfers wäre der Einlassung des Täters in vielen Fällen Tür und Tor geöffnet. Vor allem aber spricht der Gewaltbegriff des Paragraphen 249 StGB für die Spezialitätstheorie. Denn sowohl in Paragraph 249 StGB, also dem Raub, als auch Paragraph 255 StGB, also der räuberischen Erpressung, ist von Gewalt gegen eine Person die Rede. Nach allgemeiner Auffassung ist die vis absoluta, das heißt die willensbrechende Gewalt, ein taugliches Nötigungsmittel des Raubes, das heißt des 249. Nach der Exklusivitätstheorie wäre die vis absoluta bei räuberischer Erpressung jedoch unmöglich, da eine Vermögensverfügung vorliegen muss. Der brutalere Täter würde von der Exklusivitätstheorie also privilegiert werden, weshalb wir hier der Spezialitätstheorie folgen wollen. Und folglich liegt im hiesigen Fall kein Raub vor. T hat sich damit nicht des schweren Raubes gemäß § 249 Absatz 1, 250 Absatz 1 Nummer 1a Absatz 2 Nummer 1 StGB strafbar gemacht, indem er O mit seinem Jagdgewehr bedrohte und von ihr die Herausgabe des Geldes verlangte. Kurze Anmerkung an der Stelle, wem das jetzt zu schnell ging, der kann natürlich nochmal zurückspulen, kann sich das nochmal anhören, kann das nochmal verinnerlichen. Aber wie gesagt, Staffel 1, Folge 48, da führen wir den Streit auch. Da habe ich es vielleicht nochmal ein bisschen anders, andere Begriffe verwendet, ein bisschen anders umschrieben. Damit ihr das vertiefen könnt, könnt ihr euch nach dieser Folge nochmal diese andere anhören. Wir sind aber noch mit dieser Folge leider noch nicht fertig, wir haben noch eine Prüfung vor uns. Der T könnte sich nämlich durch dieselbe Handlung der schweren räuberischen Erpressung gemäß § 253, 255, 250 Absatz 1 Nummer 1a Absatz 2 Nummer 1 StGB strafbar gemacht haben. Das heißt sozusagen das Pendant zum schweren Raub, jetzt hier die schwere räuberische Erpressung, die wir natürlich prüfen müssen. Erforderlich ist zunächst Gewalt gegen eine Person oder eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Hier wird teilweise vertreten, dass das Vorhalten einer Waffe, wie wir es hier haben, schon als Gewalt zu werten ist, da beim Opfer Angstzustände hervorgerufen werden und damit schon eine Gewalt vorliegt. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass dann die Drohung kaum mehr Anwendungsbereich hätte. Ne? Also wenn wir wirklich diese Angstzustände beim Opfer, die beim Vorhalten mit einer Waffe entstehen, als Gewalt ansehen würden, warum haben wir dann überhaupt noch die Drohung? Warum gibt es die überhaupt noch im Gesetz? Deswegen, hier hat der T der O mit einem empfindlichen Übel in Form der Gefahr für ihr Leben in Aussicht gestellt und ihr damit im Endeffekt gedroht, und das wollen wir hier auch annehmen. Dann müsste es zu einer abgenötigten Opferreaktion, also nach der Spezialitätstheorie, jeglicher Handlung, Duldung oder Unterlassung gekommen sein. Und hier hat die O den Safe geöffnet und das Geld herausgegeben, da der T sie mit einem Jagdgewehr bedroht hat. Darin ist auf jeden Fall ein abgenötigtes Opferverhalten zu sehen. Hierdurch hat der Bankinhaber den Besitz am Geld verloren und damit ist auch ein Vermögensschaden eingetreten. T handelte in Kenntnis aller Tatumstände und mit dem Willen zur Tatbestandsverwirklichung, mithin hier auch vorsätzlich. Ihr merkt schon, ich mache das relativ schnell, was relativ unproblematisch ist. Auch setzte T das Nötigungsmittel bewusst ein, um den Vermögensvorteil zu erlangen, weshalb hier auch ein Finalzusammenhang vorliegt. Und T handelte dabei auch in der Absicht, sich durch die Vermögensverfügung aus der Kehrseite des Schadens der Bank zu bereichern, weshalb hier die Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung anzunehmen ist. Jetzt prüfen wir zum Schluss noch die Qualifikation des § 250 Absatz 1 Nummer 1a und Absatz 2 Nummer 1 StGB. Absatz 1 Nummer 1a verlangt das Mitsichführen einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs. Absatz 2 Nummer 1 StGB verlangt das Verwenden der Waffe oder des gefährlichen Werkzeugs. Zunächst ist es, glaube ich, nicht schwer zu argumentieren, dass es sich bei einem Jagdgewehr um eine Waffe im technischen Sinne handelt, die nach ihrer Art und Anfertigung nicht nur geeignet, sondern auch dazu bestimmt ist, Menschen durch ihre mechanische Wirkung physisch zu verletzen. Diese hat der Tier auch mit sich geführt bei der Tat. Fraglich ist jetzt aber, ob er sie auch verwendet hat. Nun könnte man meinen, dass T den Gebrauch hier nur angedroht hat, jedoch keinen Schuss abgegeben und sie deswegen auch nicht verwendet hat. Der Begriff der Verwendung wird aber nicht so eng ausgelegt. Ausreichend ist, dass eine Waffe als Drohmittel eingesetzt wird. Und genau so einen Fall haben wir hier, weshalb die Qualifikation nach Annahme des Vorsatzes von T zu bejahen ist. Er handelte im Ergebnis auch rechtswidrig und schuldhaft. Folglich hat sich T der schweren räuberischen Erpressung gemäß § 253, 255, 250 Absatz 1 Nummer 1a Absatz 2 Nummer 1 StGB strafbar gemacht, indem er O mit seinem Jagdgewehr bedrohte und von ihr die Herausgabe des Geldes verlangte. Ihr habt jetzt am Ende gemerkt, ich habe ein bisschen Tempo gegeben, ich habe ein bisschen mich kürzer gefasst. Das kann man auch in einer Klausur machen. Da müsst ihr immer gucken, natürlich, was für Fallstricke versteckt sind, wo die Probleme liegen, wo der Schwerpunkt ist. Aber beim Raub ist es nun mal wirklich so, dass meistens die Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung einen ganz wesentlichen Schwerpunkt bietet. Und wenn man dann einen Raub ablehnt und dann zur räuberischen Erpressung kommt, dann ist es meistens so, dass die Prüfung der räuberischen Erpressung eher kurz zu halten ist, weil man vielleicht am Ende auch noch auf die 239a und b eingehen muss. Dazu mehr in Staffel 1, Folge 48. Ihr merkt schon, ich habe mir die heute ein bisschen abgeschnitten, denn dazu sprechen wir auch noch ausführlich, beziehungsweise haben damals sehr ausführlich dazu gesprochen, haben dann den Streitentscheid zwischen Raub und räuberischer Erpressung tatsächlich auch in der Prüfung des 239a StGB geführt. Warum wir das gemacht haben, das könnt ihr dort gerne hören. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich zum Beginn des dieses Jahres, wenn ihr das hört, ich bin ja noch in 2022, wenn ich diese Folge aufnehme, so eine schöne Folge gleich machen konnte. Ich freue mich auch bald darauf, wieder mit Noah ein paar Folgen aufzunehmen. Das hat jetzt, in letzter Zeit war das zeitlich schwierig mit Weihnachten, ihr kennt es bestimmt zwischen den Jahren, aber ich dachte mir, ich muss diese Folge noch machen. Wenn ihr zu Hause noch weitere Grundlagen wiederholen wollt, checkt gerne Judicum Premium über den Link in unserer Beschreibung ab. Gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts, wenn es euch gefallen hat. Es freut uns sehr, wenn wir da eine gute Bewertung bekommen. Genau, und ich würde sagen, wir hören uns in der kommenden Folge wieder.